こんにちは。今日のランニングポッドキャストを東京から放送します。ベストタイムについてのお話から始めたいと思います。 Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt。
Ja, liebe Gemeinde, an der Anmoderation habt ihr schon gehört. Wir sind nicht mehr nur in Europa unterwegs. Wir müssen ja jeden Morgen uns selber fragen, wo sind wir eigentlich gerade? Philipp ist auch nicht mehr in den Alpen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo du bist, Philipp. Ich bin jedenfalls in Japan. Das ist schon mal nicht um die Ecke. Ja, bist du wieder da, wo es dauernd regnet, oder was ist los mit dir?
Ich bin wieder bei mir zu Hause im Schlafzimmer, im Podcast-Recording-Setup, wo es am besten klingt, sag ich mal. Wir hatten ja hier bei der letzten Folge doch ein, zwei Leute, die meinten, der Klang war so semi. Ja, Leute, ich sag mal so, für den Service, den wir euch anbieten, da müssen wir mit den Bedingungen arbeiten, die wir haben. Das heißt, wir haben auch Hotelzimmer oder was auch immer im Zweifelsfall zur Verfügung. Das ist jetzt nicht Studioqualität immer. Aber richtig, Ralf, ich bin wieder zurück in Regensburg seit dem vergangenen Sonntag und habe jetzt erstmal ein paar entspannte Tage sozusagen. Ich merke allerdings nach wie vor noch, dass die letzten 5 Wochen nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen sind. Keine Sorge, keine Schmerzen, sondern einfach noch ein bisschen müde. Aber da kommt ja jetzt auch das sagenumwobene Höhenloch mit dazu so ein bisschen. Deswegen ist es ja auf jeden Fall ganz gut, dass für mich gerade eigentlich nur eine Trainingseinheit am Tag ansteht und ich blicke hier mal so ein bisschen rechts auf meinen Schreibtisch. Es ist jetzt nicht so, dass mir langweilig wird, weil ihr kennt es vielleicht auch, wenn man 5 Wochen nicht zu Hause ist, es stapelt sich so Post und Steuer- und Buchhaltungskram, wo man auch richtig, richtig Bock hat, das jetzt so zu machen dann die nächsten Tage.
Also das Höhenloch kannte ich noch nicht, das musst du uns gleich nochmal erklären, weil ich bin jetzt nicht so firm, weder Bergsteiger noch Höhenläufer noch sonst irgendwas. Ja, ich klinge vielleicht auch ein bisschen hallig, weil ich mir für unsere Podcast-Aufzeichnung Asyl gesucht habe. Und zwar im privaten Büro des Morgenmagazins, das mit einer Fachkraft nach Tokio gereist ist, der wenigstens einer was von Leichtathletik versteht. Ja, ich sitze neben Frank Busemann. Ja, ich, Frank, toll, dass du bei uns bist. Ja. Super, dass ich hier sein darf.
Ja, ja, natürlich,
und
natürlich.
Einen Stuhl habe.
Ich war heute mal gnädig. Du sitzt ja nur am Klappstuhl. Ich habe hier den Chefsessel. Aber ich bin ja vor Lachen fast geplatzt gerade, als du sagtest, hier von unserem Superbüro. Das ist relativ spartanisch eingerichtet. Deshalb hört sich's an wie Bahnhofshalle, aber ich bin ganz weit vorne. Ich bin der einzige Mann mit dem eigenen Büro.
Und das ist tatsächlich nicht gelogen. Denn aufgrund der Corona-Bedingungen sind ja sowieso nur sehr, sehr wenig Journalisten in Tokio und auch sehr, sehr viel weniger Menschen als normalerweise von ARD und ZDF in Tokio. Und es ist hier sehr luftig angeordnet, sagen wir mal. Aber die Ausprägung des Spartanischen in diesem Büro hat schon wirklich existenzielle Formen angenommen. Also die Wände sind halt einfach in diesem hellen, kahlen, glatten Grau. Durchgängig, grau. Und es gibt ein paar Kabel, die aus der Decke hängen. Leider gibt es dazu keinen Fernseher oder dergleichen, was man ja erwarten könnte, dass man beim Fernsehen vielleicht einen Fernseher hat. Aber Frank hat immerhin einen Computer und ein Telefon. Und ja. Ich schmeiß schon mein Telefon.
Aber Computer weiß ich nicht, wie der angeht. Ich kenne das Passwort nicht. Der steht hier nur zur Deko. Telefon habe ich schon mal ausprobiert, funktioniert. Also wer mich anrufen will, einfach durchklingeln. Ich bin aber nie am Platz.
So, und wer jetzt noch mal kurz überlegt, Frank Busemann, was war das noch mal mit dem? Ja, dann wissen alle, die ein bisschen länger schon Leichtathletik verfolgen, dass genau, er mal ganz gut im Mehrkampf war, ja, also im Zehnkampf, um genau zu sein.
Sag's, wie es ist. Alle, die steinalt sind, die kennen mich vielleicht noch. Ja, ist jetzt am 1.8., wie lange her? Genau, 1.8.?
25 Jahre.
25 Jahre. Silberjubiläum nennt man das. Und das für eine Silbermedaille.
Das habe ich damals sogar live gesehen, weil Atlanta auch die ersten Olympischen Spiele waren, die ich so bewusst, sage ich mal, wahrgenommen habe. Da war ich nämlich 9, also ist auch schon ein paar Jahre her.
Ah. Aber das war... Jetzt mal ohne Flachs, so habe ich auch mit Olympia angefangen, 84, Los Angeles, da war ich auch 9.
Ja, ja. Gutes Alter. Das ist so das Alter, wo man das so, diese Faszination, Olympia fand ich, zumindest bei mir, wirklich das erste Mal so richtig bewusst wahrnimmt und das einen so richtig, zumindest mich, auch dann für meinen sportlichen weiteren Weg nachhaltig geprägt hat.
Aber wir müssen ehrlich sein, Frank, ja, Philipp hat das schon mal erzählt hier, Du warst nicht sein Vorbild.
Kann ja wohl nicht sein. Ey, bei meiner Performance hinten raus, die 1500.
Nein, also da muss man schon einordnen, es ist immer was Besonderes, auch als Kind, finde ich, wenn man deutsche Athleten, man hat halt einfach trotzdem nach wie vor, ja, das ist ja der Sport, Nation gegen Nation, dass man dann ja schon nochmal diese Faszination anders wahrnimmt. Und jetzt lass mich kurz überlegen, gefährliches Halbwissen, die Bronzemedaille bei der WM, die kam nach Atlanta, nicht davor, richtig? Deshalb war das ja auch genau. In einigermaßen schon für mich, zumindest als Außenstehender, der nicht im Zehnkampf extrem bewandert ist, schon eher überraschend, sage ich jetzt mal, zur damaligen Zeit. Also habe ich jetzt nicht unbedingt...
Ja, für mich ja auch.
Nicht unbedingt, konnte man da, glaube ich, nicht damit rechnen. Deswegen war es schon faszinierend. Aber klar, natürlich hat mich auch damals Heile fasziniert, logischerweise, weil ich ja damals schon so ein bisschen mit Laufen angefangen habe.
Naja, der Junge mit den Blutfüßen, der hat sich da irgendwie Blutblasen auf den 25 Runden von Atlanta zugezogen.
Und wo wir schon beim Laufen sind, wer Frank Busemann nicht auf Instagram folgt, der hat erstens was verpasst und zweitens weiß der nicht, dass der eigentlich ohne Laufen nur ein halber Mensch ist. Klammer auf, hier kann man nicht laufen. Klammer zu.
Also man muss mal sagen, wir werden Frank direkt mal sein Instagram-Profil in unseren Shownotes zum Podcast logischerweise verlinken, denn auch ich habe Frank Busemann natürlich abonniert und auch ich finde es zum einen sehr entertaining, was er da macht, zum anderen aber natürlich auch spannend zu sehen, dass ein ehemaliger Zehnkämpfer in Anführungszeichen, ich habe gesehen, du hast neulich für die Arbeit für einen Partner nochmal einige, sagen wir mal, Disziplinen, da kannst du aber gleich selber noch erzählen, nochmal aufleben lassen. Ich war erstaunt, muss ich sagen. Ja. Also du hättest direkt teilnehmen können, die könnten dir noch eine Startnummer geben, ehrlich gesagt.
Jetzt hör mal auf, ich bin ganz weit weg, ich hau dir keine rein, du kannst ehrlich sein.
Nein.
Ich habe gesagt, ich war erstaunt, wie schlecht du mittlerweile geworden bist.
Nein, um Gottes Willen, ich könnte gar nicht, ich käme die Hürde nicht mal drüber, muss man sagen, das kam ich noch nie. Und der andere Punkt ist aber, und das fand ich echt sehr interessant, ist, dass du ja wirklich sehr viel läufst und das fand ich extrem ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, weil ich jetzt so die Zehnkämpfer, die ich kenne von früher auf nationalem Level, vielleicht auch eher auf regionalem Level, da war jetzt eher wenige dabei, die gesagt haben, Mensch, du Laufen 1500, das war immer das Geilste, worauf ich richtig Bock habe.
Also tatsächlich war beim Zehnkampf der 1500 Meter Lauf nicht das Geilste, was du dir vorgenommen hast, ne?
In die ersten Jahre nicht, aber irgendwann 98, nach zwei Jahren nach Atlanta, habe ich für mich entschieden, Scheiße, das ist kein Neunkampf. So, die 1500 gehören dazu. Jetzt nimm diese Herausforderung an. Und dann bin ich immer auf den Platz gekommen und habe mich auf die 1500 gefreut. Okay. Also ich habe mich wirklich drauf gefreut. Natürlich hatte ich die Hosen voll, wie alle anderen auch. Aber wenn ich dann mit einem Grinsen auf den Platz kam, dann das hat die anderen immer gewürmt. Du Arsch, wie kannst du das lieben? Das ist doch Kacke, was wir jetzt machen müssen. Ich sage, nee, ich habe mich da echt drauf gefreut. Und ja, das fiel mir nie leicht, aber wenn man da mit einer richtigen Einstellung rangeht, ne, ich meine, kein gesunder Menschenverstand läuft freiwillig Marathon, ne? Machst du ja auch.
Hallo, ich heb mal kurz meine Hand bei dieser Argumentation. Ich kann dem sehr gut folgen.
Absolut. Das heißt aber, du hast...
Aber tatsächlich, Frank, bist du ja dann nach deiner ersten Karriere als Profisportler, sag ich mal, schon alles gelaufen, was man gelaufen haben muss in der Bucketlist. Ja, also Marathon sowieso, ja, aber ja auch, was weiß ich, etliche Halbmarathons. Und du fängst ja immer wieder an und läufst immer wieder irgendwas dann mal, ja. Man kann Frank auch schon mal bei 1000-Meter-Challenges mit Spikes auf dem Platz erheben. Okay. Ja. Tock, tock, tock. Ja. Das ist mein Finger, der an meine Stirn tippt. Tock, tock, tock.
Ich bin letztes Jahr im Training eine 3:02 über 1000 Meter gelaufen. Ach du Jemine. Aber es ging steil berg runter. Ich sage immer, das Tempo stimmt, jetzt müssen wir nur noch das Gefälle rauskriegen.
Erzähl mal, wie du überhaupt da zum Hechler geworden bist, wie du ja, glaube ich, früher mal gesagt hast.
Ja, genau. Ja, da sind es ja, ne? Oder? Ihr seid ja solche. Ich versuche es immer, diesen Zustand zu erreichen. Nee, ich bin... habe mit meiner Karriere beendet als Zehnkämpfer und habe dann gedacht, morgen fange ich mit dem Abtrainieren an. Mhm. Ne, wie das immer so ist. So, ich wollte ja abtrainieren und sollte man ja auch. Und warum soll ich für was trainieren, um schlechter zu werden? Das erschloss ich mir nicht. Dann kam irgendwann im Oktober, ich habe im Juni offiziell aufgehört, im Oktober kamen die Macher des Ruhrmarathons bei uns um die Ecke und suchten einen Botschafter für den Marathon. Ich sage, ja, coole Idee, wer soll das machen? Ja, warum rufen wir bei dir wohl an? Ja, keine Ahnung. Ja, du sollst Botschafter des Marathons bei uns werden. Ich sage, ich kann eine Viertelstunde am Stück laufen. Ja, brauchst du nicht mitlaufen, erzählst nur ein bisschen, Sport ist gesund, Laufen macht Spaß. Ich sage, was ist denn das für ein blöder Botschafter, der nicht weiß, wovon er redet. Habe eine Nacht drüber geschlafen, mach morgens die Augen auf, sag meiner Frau, weißt du was, ich laufe jetzt Marathon. Die ist aus dem Bett gefallen. Das ist so ein Scheiß. Wir haben den Leistungssport gerade hinter uns gebracht. Jetzt kommst du mit dem Käse um die Ecke. Und dann habe ich ein halbes Jahr trainiert und mir tat echt alles weh. Das war ein harter Kampf, habe dann aber ein halbes Jahr später meinen ersten Marathon gemacht und habe da echt Freude bei gefunden. Da muss man auch sagen, die erste Zeit, ich bin und bleibe ein Sprinter, wenn ich nach einer Pause wieder einsteige, das ist nicht schön. Also da können mir keiner erzählen, Laufen macht Spaß, aber irgendwann kommt der Flow, habe ich mal gehört, den gibt's. 4 oder 5 Mal habe ich den schon entdeckt in den letzten 25 Jahren. aber seitdem laufe ich regelmäßig. Das tut mir gut. Das geht überall bis auf Tokio, ne? In dieser Journalistenblase, Quarantäne geht das eben nicht. Aber ist echt ein tolles Hobby, wo ich abschalten kann, wo ich mich fit halten kann. Ich bin dankbar, dass der Marathon mich dazu gezwungen hat zu laufen.
Siehst du mal, ne, Philipp? Das ist die zweite Karriere, ist dann Marathonlauf.
Und ich kriege viel für mein Startgeld. Ich bin lange unterwegs.
Also maximal ausgereizt. Ja gut, also die regelmäßigen Zuhörer dieses Podcasts wissen ja auch, dass fairerweise man dazu sagen muss, Marathon war jetzt auch nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick bei mir. Also wo man mit 9 schon gesagt hat, Mensch du, yes, Marathon ist der geilste Shit hier. Sondern es war jetzt auch eher so, dass man irgendwann auf halbem Wege mal realisiert hat, oh Mann, ich glaube, ich schaff's über 5 nicht, ich bin zu langsam. Und dann halt irgendwie den letzten Strohhalm sich noch gegriffen hat, der irgendwo anderweitig verfügbar war. Aber man, also kannst natürlich du gerne korrigieren. Also ich für mich muss natürlich sagen, ich habe es trotzdem lieben gelernt, bei allen auch negativen Side-Effects, die ich im Marathon schon erleben durfte. Ist es irgendwie so diese, ich weiß nicht, für mich ist es so besonders, dass man halt sehr viel Zeit, Energie in eine Vorbereitung steckt und dann hast du halt auch diesen einen Tag, wo es halt dann irgendwie passen muss. Das ist natürlich auch immer irgendwie extrem frustrierend, wenn es da nicht passt, weil vielleicht auch irgendwie die Rahmenbedingungen nicht in Ordnung sind. Dafür macht es aber die Tage, wo es passt, halt unbeschreiblich. Und im Sommer früher 5000 hast du ja gefühlt jede zweite Woche einrennen können. Das heißt, es war natürlich trotzdem schön, wenn du da irgendwie eine Bestzeit gelaufen bist oder eine Quali gelaufen bist oder irgendwas. Aber gleichzeitig, weiß ich nicht, es war halt so ein bisschen beliebiger, sage ich jetzt mal, als wenn man so einen Marathon vorbereitet. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass das im Zehnkampf vielleicht früher ähnlich war. Ihr macht ja auch nicht jedes zweite Wochenende den Zehnkampf, sondern ich schätze auch mal, dass ihr wahrscheinlich, was kann man machen im Sommer in der Saison 2 oder 3 vielleicht? Dass du vielleicht zu Götzes und dann einen Höhepunkt oder
Frank war immer froh, wenn er einigt, ja. Ist das gesund.
Ja. Was man machen kann, da kann ich nicht mitreden. Was ich machen kann, 1 bis 2. Nee, aber da sind wir Zehnkämpfer ja wirklich wie die Marathonläufer. Ne? Wir müssen eben ganz lange trainieren und dann ganz genau gucken, auswählen, wo können wir an den Start gehen und wie wählen wir unsere Einsätze. Und danach sind wir da auch gebügelt. Ah, müssen wir erstmal wieder Pause machen, oder? Ne, wir ein bisschen zurückziehen und wieder ins Training.
Wie lange habt ihr, also auch aus persönlichem Interesse, wie lange braucht man, um so einen Zehnkampf, wo man sich ja wirklich 2 Tage an die Grenzen oder auch über die Grenzen geht, so sagen wir mal zu verdauen? Also jetzt nicht nur von der körperlichen Erschöpfung, sondern ich meine, da wird sicherlich auch das ein oder andere Gliedmaß wahrscheinlich irgendwie schmerzen, könnte ich mir vorstellen.
Oh ja, ja, ja. Also der in meiner guten Saison 96 hatte ich den ersten in Götzis und 3 Wochen später Europacup in Lage und 6 Wochen später war dann Atlanta. Also das ist ein Rhythmus, der geht. Mhm. Nach dem ersten kann nach 3 Wochen der nächste gesetzt werden. Dann wird's aber eng, dann brauchst du wieder ein bisschen Pause. Dann eher 6 Wochen. Aber wenn du zwischen den zehn Kämpfen, sogar einen Daumen, 4 bis 8 Wochen Pause hast, ist das nicht verkehrt. Okay.
Das ist immer vorausgesetzt, man springt nicht beim Stabhochsprung neben die Latte, neben die Matte, nicht Latte, sondern neben die Matte. Ja, das hat Frank auch schon geschafft.
Oh ja.
Ja, oder man fügt sich sonst irgendwelche Blessuren zu.
Ich.
Beim Weitsprung, beim Aufwärmen oder so. Ja, also das kann ja auch alles mal passieren.
Ich habe im Fernsehen mal was gesehen.
Aber das ist schon nicht unähnlich mit Marathon, ne? Also weil mit Schmerzen da rausgehen und so und trotzdem Befriedigung dran finden, das ist so weit voneinander nicht entfernt.
Nee, vielleicht liebe ich deswegen den Marathon auch so. Also, weil es ist ähnlich gelagert, ne? Du tust dir absichtlich weh. Du musst in diese Schmerzgrenze gehen. Du musst es mögen. Und im Ziel kriegst du dann alles zurück. Also emotional, diese Erschöpfung, dieses Gefühl, da einfach alles geschafft zu haben, das ist unbeschreiblich. Und das schaffen, glaube ich, nur Zehnkämpfer und Marathonläufer.
Ich habe ja mal, das wird auch schon zu der Zeit damals gewesen sein, ich weiß nicht, ob 96, 97, aber irgendwas hat man mal gesehen, das kam ARD oder ZDF.
Ich hab jetzt kurz gedacht, du sagst, ich habe mal einen Zehnkampf gemacht.
Nein, um Gottes Willen, so weit wollen wir nicht gehen. Also bei mir war es schon damals in der leichtathletischen Grundausbildung ein Erfolg, wenn man den Speer so werfen konnte, dass auch die Spitze im Boden ist und nicht der Speer sich fünfmal dreht. Ich habe mal was gesehen, du hattest auch mal Probleme mit Schulter oder Ellbogen, ne? Das hat man mal gesehen, irgendein Zehnkampfmitschnitt oder 7-9, weiß ich nicht, das war glaube ich sogar, also nachher dran, da meine ich, auf jeden Fall das auch nicht sehr angenehm aus, wenn man offensichtlich ja schon wusste, also du wusstest, dass irgendwas mit Arm, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, nicht in Ordnung ist, gleichzeitig aber auch wusstest, dass du in, weiß nicht, wie viele Schritte man im Speeranlauf professionellerweise macht, in 10 Schritten du das Ding raushauen musst und dann ungefähr auch schon die Erwartungshaltung ja klar ist, was man dann spüren wird. Das sah auf jeden Fall nicht so nach wahnsinnig viel Spaß aus, sage ich mal.
Ja, da gab es eine ganz klare Ansage vom Mannschaftsarzt. Also, pass auf, Frank, du nimmst dir den Speer, du läufst an, da kommt die Linie, du schmeißt den Speer weg. Und dann natürlich, bei der Vorgeschichte, die ich im Arm hatte, wird der Schmerz kommen. Aber der Schmerz braucht so eine gewisse Zeit, bis er ausgelöst ist, durch die ganzen Nervenbahnen, Rückenmark in den Kopf ankommt und vordringt. Sagt aber, der Speer, der fliegt dann schon, der ist dann weg. Und mit dieser Erwartungshaltung bin ich dann angelaufen, hab gedacht, oh, ob das mal gut geht, ne, das tut gleich höllisch weh, hab geworfen. Und ich war jetzt nicht so der filigrane Techniker. Ich bin relativ steif oben im Schultergürtel und so weiter und wusste gleich, tut's weh. Und dann passiert aber was eigentlich nicht passieren darf und bisher noch nicht passiert ist. Mir flog das ganze Ellbogengelenk um die Ohren. Mir wurde schwarz vor Augen, ich fiel um. Und der Speer flog dann mit dieser Startrampe natürlich auch nicht so wie geplant und gedacht. Und dann ging er auf 51 Meter in der Wiese verloren. Naja, das war mehr oder weniger Anfang vom Ende. Der Arm ist nie mehr wieder richtig zusammengeheilt. Und ich fragte den Arzt, wann können wir operieren? Da sagt er, ganz vergessen, ich weiß nicht, wo ich was annähen sollte. Das sind nur noch Haut und Knochen. Das hat sich dann nicht mehr stabilisiert, leider. Aber gut, ich musste den Wurf machen. Die Ansage war, da kann nichts passieren, das tut nur weh und Schmerz ist relativ. Wenn du bei jedem Schmerz zurückziehen würdest, dann würdest du dich nicht an irgendeine Marathonstartlinie stellen.
Ja, das ist vielleicht hier noch kurz um unseren sehr populären, wie soll ich sagen, Slogan Don't do this at home hier nochmal zu platzieren. Also Frank hat natürlich vollkommen recht in Hinblick auf professionellen Sport. Das ist nicht alles, sagen wir mal, rational, das ist auch nicht alles gesund. Das möchte man mal sagen. Also es ist jetzt nicht eins zu eins zu empfehlen, Schmerzen grundsätzlich zu ignorieren. Hier kurz ein Disclaimer mal nochmal. Aber natürlich ist in der Welt, in der wir uns bewegen oder bewegt haben, gibt es gewisse eigene Gesetze, die man natürlich auch eigenverantwortlich, sage ich jetzt mal, denen man sich beugt.
Also wenn wir schon bei Schmerzen sind, dann müssen wir jetzt hier ganz kurz mal einen kleinen Abstecher machen. Also Frank ist ja nicht nur hier bei uns als Leichtathletik-Experte unterwegs, sondern als gern gesehener Gast im Studio, als Hörfunk-Talkpartner, als Kolumnenschreiber. Ja, und in seiner Funktion als Kolumnenschreiber hat er sich auf neues Feld gewagt, das auch mehr oder weniger mit Schmerzen zu tun hat, nämlich auf eine der neuen hippen Sportarten bei diesen Olympischen Spielen, nämlich das Skateboard. Alle älteren Menschen, alle Eltern unter uns wissen, ja, das ist nicht nur do this at home, don't do this at home, sondern don't do this ever.
Nee, ja? Und setz einen Helm auf.
So, und Frank in seiner lässigen Art hat eine, sagen wir mal, leicht ironisch gefärbte Kolumne darüber geschrieben. Völlig überraschend kommt die Ironie dahinter nicht bei jedem Liebhaber der Sportart direkt so an. Ja? Deshalb überlegen wir jetzt, ob wir Frank nicht noch Schmerzen zufügen und ihn auf ein Skateboard stellen.
Ist allerdings mit der Vorgeschichte, also als Ausgleich. Mit der Vorgeschichte des Ellenbogens möglicherweise, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Also was?
Danke. Sehr gut.
Ich möchte kurz erinnern, Ralf, du wirst dich erinnern, wir haben ja mit Kai Pflaume die Jubiläumsfolge zum Einjährigen aufgenommen und er war ja sehr fit, vor allem im Bereich Kraft und Klimmzüge und was weiß ich was. Aber ich kenne ja die Geschichte, warum er das angefangen hat. Also sich vom Laufen ein bisschen wegzuentwickeln und sehr stark sich in diese Kraftrichtung zu bewegen. Das hat ja den Ursprung, dass er ein Jahr zuvor für den Dreh zu klein gegen groß oder irgendwas, auch eine Skateboard-Challenge sich gestellt hat. Und er hat sich so hingepackt, dass er sich irgendwie in der Schulter ziemlich viel kaputt gemacht hat mit diesen Rotatoren. Und daraufhin war der erstmal ein Dreivierteljahr in Reha, um seinen Arm wieder bewegen zu können. Und daraufhin hat er gemeint, na gut, das Krafttraining war jetzt nicht so schlimm, hat sogar eigentlich Bock gemacht, das machen wir eine Klimmzug-Challenge. Aber, sag mal, ursächlich war da diese Skateboard-Nummer, die nicht ganz so glücklich ausgegangen ist, sag ich mal, für ihn.
Ja. Nee, das befürchte ich nämlich auch, weil bei solchen Sachen, da brichst du dir echt die Haxen. Und ich habe die beste Ausrede überhaupt, ich bin 46. Ich verstehe das nicht. Ich musste für diese Kolumne, musste ich zu Hause meine Kinder anrufen, was für Worte gerade in der Jugend so modern sind und in sind. Ich denke zwar immer, ich bin jung, aber wenn ich dann so vom Spielen aufstehe vom Boden, denke ich immer, nächstes Mal lese ich denen besser was vor. Das tut nicht so weh.
Ja, das mit dem Skateboardfahren, das ist ja, wie wir gelernt haben, ne? Also wie Frank jetzt gelernt hat aus den sehr langen E-Mails, die er bekommen hat auf seine Kolumne hin, das ist ja eine Kultur. Das ist jetzt ja nicht nur eine Sportart, sondern eine Kultur. Ja? Jetzt nehmen wir mal die Kultur des Laufens. Da bist du ja so richtig drin verloren. Aber warum denn dann gleich Marathon? Ich verstehe das ja immer noch nicht. War das jetzt doch so eine Bucketliste am Ende oder wie?
Nee, überhaupt nicht. Da bin ich ja irgendwie so reingestolpert. Ich bin jetzt nicht in die Midlife-Crisis gekommen, habe gesagt, jetzt muss ich noch einen Marathon laufen, um glücklich zu werden. Ich habe ja mit 29 habe ich meinen ersten Marathon gemacht, habe dann 6 gemacht. Ja, mit zunehmender Anzahl der Kinder wurden meine Strecken auch kürzer. Also ich habe jetzt während der Corona-Zeit war ich relativ fit, konnte 5-mal die Woche laufen. Da bin ich kurz vor Weihnachten in dem Training nochmal einen Marathon gelaufen. Das, ja, ich brauchte halt lange für. Ne? Das ist aber schön.
Hallo, im Training Marathon laufen. Hallo.
Mach ich zum Beispiel auch eher selten.
Echt? Nein, aber das war für einen guten Zweck. Für jeden Kilometer durfte ich bezahlen. Und habe ich gesagt, dann mach ich mal. Ich mag das Verrückte. Mhm. Also wenn es irgendwie blöd wird, ne? Dann bin ich immer dabei. Ich bin jetzt hier vor dem Abflug nach Tokio, bin ich nachts um 3 Uhr einen Halbmarathon gelaufen, weil ich die Nacht durchmachen wollte, weil ich habe dann ja immer so bestimmte Vorstellungen. So, im Flieger werde ich dann ganz müde und kaputt da sitzen und schlafen. So, da war der Plan und dann kommt die Praxis und dann holt mich die Realität immer ein und das geht doch alles nicht. Aber ich bin den Halbmarathon gelaufen und hatte da echt Spaß bei, weil es ein bisschen abgedreht war. Für solche Sachen bin ich immer zu haben. Aber Skateboard fahren jetzt nicht. Aber sonst.
Da warten wir nochmal ab. Gut, das mit dem Halbmarathon in der Nacht, das habe ich natürlich auch gesehen, logischerweise. Da kommen wir wieder auf unser Thema Grubenlampe zu sprechen. Wir haben hier eine, sagen wir mal, religiöse Auseinandersetzung über Stirnlampen gehabt, ja. Und ich sage Stirnlampen, ja, als Grubenlampen, ja, also wenn man uns einfährt, ja. Dazu müsst ihr, liebe Leute, wissen, Frank und ich kommen aus demselben Kreis, ja, aus dem berühmten Kreis Recklinghausen. Also, wenn wir über Untertage reden, dann wissen wir, was wir meinen, ja. Da braucht man eine Grubenlampe, ja. Wo hast du deinen Nachtlauf gemacht?
Nee, bei uns, wie du sagtest, ich komme jetzt gerade, nicht gebürtig, ich komme aus Dortmund, da gibt es viele Straßen. Ich bin dann an der Straße geblieben mit den Laternen, das war relativ übersichtlich. Trotzdem bin ich an so einem Waldstück vorbeigelaufen und was da so nachts um 3 aus dem Wald für Geräusche kommen, ne? Da bist du als Ruhrgebietsmensch total irritiert. Also
dick inhibiert heißt das, nicht irritiert.
Ich hatte Angst, also da wird die Maus zum Wolf.
Ja, das sind die Themen, die wir schon mal hatten. Angst beim Laufen war so ein Thema, ja. Also Angst im Wald beim Laufen ist ja eine Sache, die leider ja nicht so selten bei Frauen vorkommt, weil es immer wieder blöde Begegnungen gibt. Aber ich habe auch ein ungutes Gefühl. Wenn ich im Wald laufe und es ist dunkel und es knackt oder so, ja, dann läuft mir ein Schauer in den Rücken runter, ja. Also, dass mir keiner einen scheuert.
Ja, genau.
Das kann ja im Ruhrgebiet schon auch mal passieren, dass man nachts irgendwo vorbeikommt, wo gerade erst die Tür zugemacht wird.
Normal. Also da nachts im Ruhrgebiet, da triffst du auch ein paar bei der Arbeit, die das eigentlich nicht so ganz legal machen.
Du siehst, Philipp, das mit der Challenge, da triffst du bei Frank genau den richtigen Nerv. Das ist so dieses Leistungssportler, also sagen wir mal, dieses erfolgreiche Leistungssportler-Gen, ja, das geht nie weg.
Nee, ist leider drin. Das verfolgt mich. Aber ja, ich mag's ja auch.
Gehört ja auch dazu, auf jeden Fall.
Ja, jetzt kommen wir nochmal, ich weiß nicht, ob der Frank das schon mal erlebt hat. Ich weiß gar nicht, hast du überhaupt schon mal Höhentraining gemacht?
Nee.
Was ist ein Höhenloch?
Ah, ja, stimmt, hatten wir ganz vergessen am Anfang noch drauf einzugehen. Ja, also ein Höhenloch bezeichnet praktisch, also es gibt, sagen wir mal, Höhe ist eine Wissenschaft für sich, da gibt es super unterschiedliche, wie soll ich sagen, Herangehensweisen oder Leute, bei denen wirkt Höhe so oder so, aber grundsätzlich hat man sich, glaube ich, so ein bisschen darauf geeinigt, dass es zwei sehr populäre Ansätze gibt, wenn man jetzt einen Wettkampf machen wollen würde, aus der Höhe raus. Der eine Ansatz ist, dass man halt direkt aus der Höhe praktisch zur Wettkampfstätte reist und den Wettkampf dann macht. Also hängt natürlich immer davon ab, wo man in der Höhe trainiert, damit die Reise vielleicht nicht so aufwendig ist. Aber man sagt eigentlich so, der erste, zweite Tag nach der Höhe ist wohl relativ gut, weil der Körper quasi noch denkt, er ist in der Höhe. Aber natürlich hast du auf mehr oder weniger normal null logischerweise anderen Sauerstoff zur Verfügung. 3-4 Tage soll wohl auch noch gehen und dann beginnt dieses Höhenloch sozusagen, wo man sich erstmal ziemlich schlapp fühlt. Warum das genau so ist, ist, kann ich, glaube ich, gar nicht genau erklären, ist aber bei vielen Kollegen so. Also man macht normalerweise in diesem Loch keine Wettkämpfe und versucht auch eher ein bisschen vielleicht den Fuß vom Gas zu nehmen oder sich zumindest nicht verrückt zu machen, wenn das Training nicht so läuft oder so fluffig läuft wie sonst. Und dann nach 10 bis 14 Tagen, so in dem Zeitfenster, meistens, die meisten machen dann 2 Wochen, soll es wohl auch wieder relativ gut sein. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich schon gemacht. Zum Beispiel letztes Jahr beim Barcelona-Halbmarathon bin ich ja aus Kenia praktisch zurück nach Regensburg, war 2 Wochen zu Hause und bin dann nach Barcelona geflogen. Und das war ja nicht nur eine Bestzeit, sondern muss auch sagen, ich habe mich auch sensationell gefühlt. Also der Effekt hat dann schon irgendwie auch, tritt ja dann auch irgendwie ein. Du läufst los, guckst auf die Uhr, denkst dir nach 2 Kilometern, okay, das ist scheiße schnell, aber irgendwie fühlt es sich geil an und das funktioniert dann schon. Ich sag mal so, kleiner Teaser am Rande, es wird bei mir am Wochenende auch ein kleiner Trainingswettkampf anstehen. Der fällt natürlich genau in dieses Höhenloch, aber das ist jetzt eher spontan entstanden, relativ spontan, weil wir im Hintergrund ja auch noch ein paar planerische Themen zu klären hatten, während ich im Trainingslager war, in welche Richtung es möglicherweise auch Richtung Herbstmarathon geht und generell die Wettkampfauswahl ist ja nicht so.
Du bist da jetzt gerade noch ein bisschen, sagen wir mal, verklausuliert, ne, in deiner
Ansprache. Ja, mit Absicht.
Ist immer noch nicht unterschrieben.
Mit Absicht. Ne, unterschrieben ist noch nichts, aber ich sag mal, mündlich nähern wir uns an, auf jeden Fall. Man muss ja natürlich auch sagen, also ich bin ja trotzdem, also Sportler sind ja auch Wettkämpfer und bei mir aufgrund der Verletzung im Frühjahr ist der letzte Wettkampf ja schon sehr lange her. Und ich brauche einfach jetzt auch mal wieder einen Wettkampf und da hat auch tatsächlich mein Coach Renato hat mich ja bestärkt, der auch gesagt hat, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwo, wenn du zu Hause bist, Rennen zu laufen, dann mach das, weil es auch für die Birne gut ist, nicht nur irgendwie so 14 Wochen an Training vor sich zu haben, sondern sich auch mal wieder eine Startlinie zu stellen und ganz unabhängig davon, was da für ein Ergebnis rauskommt, hat man ja mal wieder einen Wert, wo man dann auch eine Orientierung hat, wo man gerade steht, weil das ja natürlich im Wettkampf auch immer hilfreich ist, das Training zu steuern. Und wenn wir jetzt weiter planen, wird es wahrscheinlich so aussehen, dass ich auch später nochmal in Trainingslager fahre. Das heißt, ich bin wahrscheinlich gar nicht so lange jetzt hier. Da müssen wir mal gucken, was sich dann an Wettkampfoptionen noch anbietet. Aber ich denke mal, dass ich momentan nur 4 Wochen in Regensburg oder in Deutschland sein werde und dann wahrscheinlich nochmal in die italienischen Berge aufbreche vermutlich. Deshalb bin ich mal gespannt, wie bei mir das Höhenloch zuschlägt und bin auch gespannt, wie sich die letzten 5 Wochen bemerkbar machen, in denen jetzt nicht sehr viel, sagen wir mal, intensives Training. Also intensiv war es natürlich schon aufgrund des Umfangs, aber ich sag jetzt mal, wir haben es jetzt tempobereichsmäßig eher im Marathonbereich gearbeitet. Das heißt, ich bin mal gespannt, wenn wir 10 Kilometer am Wochenende machen, wie sich das anfühlt. Das wird sich für mich nach Sprint anfühlen jetzt erstmal.
Ja, das fürchte ich auch, dass es so sein wird. Das ist ja so eine andere Frage noch, ne? Frank, wir predigen hier ja die 80-20-Methode, ja, also 80% langsam laufen, 20% flott, also richtig, ne? So, dass man auch mal mit Spikes laufen könnte. Ja, also ja, auch das eher don't do this at home, aber hältst du dich auch an sowas oder stellst du dich einfach in deine Schuhe und läufst los?
Ich mache mir keinen Plan mehr. Also Laufen ist für mich Genuss. So, ich höre auf meinen Körper und auf meinen Zeitplan. Dann gucke ich, ne, ich habe 3 Kinder zu Hause und einen Job, der eben bei mir vorgeht. Klar, ich bin jetzt kein Profi, aber streue das immer mal wieder ein, weil ich auch gemerkt habe, wenn ich dann mal eine schnelle Einheit mache, da sage ich mal, da breche ich so alte Geschwindigkeitsstrukturen auf. Das tut dann immer mal ganz gut. Manchmal muss ich mich auch auskotzen, wenn ich irgendwo Scheiß gebaut habe oder so, mich ärgere. Ich habe mal irgendwie so eine Lester WhatsApp in die falsche Gruppe geschickt.
Oh. Ich weiß noch. Ungut.
So schnell konnte ich nicht löschen. Ich war in heller Panik und Aufregung und habe es rausgeschrien, habe mir Joggingzeug angezogen und bin Bestleistungen, also so in, auf meiner Trainingsrunde gelaufen. Ja, passiert. Darf nicht allzu oft passieren, weil man, ne, 80-20, man sollte sich konzentrieren, nicht jeden Tag so einen Scheiß losschicken. Aber da, ja, da variiere ich auch ein bisschen, aber das muss ich leider gestehen, nicht nach Plan. Wenn es mal ausfällt, fällt es aus. Wenn ich auf einmal Zeit habe, dann laufe ich auch mal außerhalb der Reihe. Ich bin Genussläufer, totaler Genussläufer, der dann irgendwann auch, ja, auch Volksläufe macht. Und natürlich dann, wenn es, ich rede dann immer vorher, hey, schön entspannt, alles heute nur genießen. Und dann kommt der Startschuss und kabuff, geht's los.
Sag ja, das ist das mit dem, wenn man mal Leistungssport gemacht hat, dann will man auch gucken, was geht.
Ja, immer, ja, immer. Und das Gute an diesem Sport ist ja, ich kann mich noch verbessern. Also jetzt ist der Lack so langsam ab, ne? Aber ich bin vor 4 Jahren Halbmarathon-Bestleistung gelaufen. Über 1500 komme ich da nicht mehr dran. Ich wollte ja auch mal in meinem Wahn, wo habe ich gedacht, nach der Karriere mache ich nochmal meine Diskus-Bestleistung, ne? Hau ich nochmal einen raus. Ja, scheiße. Hat schon Gründe, warum ich das früher trainiert habe. Und beim langen Laufen oder so, da bin ich ja so langsam, dass ich mich immer noch so ein bisschen verbessern kann. Bin mal gespannt, ob ich nochmal unter 40 die 10 komme.
Ja, also jetzt wollte ich ja mal sagen hier, ne? Wir leben ja von Zahlen, Daten, ja, genau. Fakten. Ne? Also einmal 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon, Bestzeit bitte.
39,46, wow. 1,32,43 und 3,39. Ja, und dann war ich im Delirium. Keine Ahnung, Sekunden weiß ich nicht.
So. Aber die Marathon-Bestzeit passt nicht zur, nee, ich weiß, 10 Kilometer-Bestzeit.
Ja, aber wenn du das mit meinen 100 Metern 10,59 vergleichst, dann passt das gar nicht zusammen.
Das passt gar nicht zusammen. Das stimmt.
Ich sag immer so, die ersten 7 Sekunden bin ich auf Weltrekordkurs. Dann ist Feierabend im Marathon.
Sehr schön. Hat dich das nicht mal gereizt zu sagen, okay, Kenia, das muss ich mal gesehen haben? Also ich muss zu meiner Stande gestehen, ich war auch noch nie da. Mhm. Ja, ich mache das jetzt 30 Jahre als Kommentator. Ja. Ja, und man sagt immer, ja, Kenia und toll und so weiter. Ja. Und ich bin ja schon froh, Philipp, dass du hin und wieder mal ein bisschen plastischer erzählst, wie das da so abgeht. Hat dich das mal gereizt zu sagen, nee. Mensch, ich will das mal sehen. Ich will mal in Afrika erleben, wie das da abgeht?
Nee, muss ich gestehen. Wir hatten mal während der Karriere überlegt, ob wir ins Höhentrainingslager gehen. Aber dann muss man gegenrechnen, ne? 10 Disziplinen Ausdauer, 10% Ausdauer, 90% Schnellkraft. Mhm. Was haben die 10-Kämpfer in der Höhe zu suchen? Gar nichts, ne? Das ist nur teuer, aufwendig und lässt den Effekt einfach vermissen. Nee, also ich sehe ja immer Bilder, ne? Das ist eine andere Welt. Das ist eine andere Welt. Jetzt in meiner derzeitigen Situation, wo es keinen Handlungsbedarf dahingehend besteht, würde ich mich das auch nicht trauen, diesen Trip anzutreten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Jetzt Tokio hier, wir sind natürlich in dieser Journalisten-Quarantäne, wo wir uns nicht so frei bewegen können. Es ist schon beeindruckend, das zu erleben. Aber, das muss ich auch sagen, privat würde ich jetzt nicht sagen, ich fliege nach Tokio, um mir das anzugucken. Da gibt es andere Orte.
Ja, Iten in Kenia. Ne?
Ja, deshalb, wir können uns.
Aber was ja im Moment auch schwierig ist, Philipp, hast du ja dieses Jahr auch auf Kenia verzichtet, logischerweise. Ja, ja. Also, aber will ich das jetzt erstmal, sagen wir mal, zumindest von deinen Schilderungen her, hast du es ja in Italien gut getroffen, ne? Bist sehr gut.
Ist super. Also, das war tatsächlich hervorragend. Sowohl was Wetter anbelangt, als auch Preis-Leistungs-Verhältnis ist das. Für den Sommer wohlgemerkt, klar, im Winter ist das Skigebiet, da können wir jetzt nicht hinfahren, aber zum Laufen zumindest nicht, aber für den Sommer war das absolut in Ordnung. Ich finde, also klar, ich war die Jahre vorher auch viel in St. Moritz, das ist natürlich auch wunderschön und sogar von mir aus ein Stückchen näher, allerdings ist Sestriere halt doch nochmal höher. Und ich finde es so mit der Erreichbarkeit aller Gegebenheiten, also auch was verschiedene Untergründe anbelangt, zu laufen. Diese Täler, in denen wir oft laufen, haben eher so Dirt-Road-Charakter. Ist auch mal ganz gut, dass man halt nicht so viel auf logischerweise auf Asphalt läuft. Du hast dieses neue Stadion, was letztes Jahr komplett renoviert wurde mit der Bahn. Du hast dieses Gym, du hast einen Pool. Du kannst höher fahren bis auf 2500 Meter und dort trainieren. Und du kannst genauso gut in einer Dreiviertelstunde in Pinerolo sein, wo du auf wirklich brettebenen Radwegen quasi mehr oder weniger auf Meereshöhe 400-500 Meter tatsächlich auch Tempoeinheiten machen kannst mit Sauerstoff sozusagen. Da kann man schon mal ein bisschen mehr Intensität leisten. Sestriere ist für mich wirklich, Geheimtipp kann man ja nicht sagen, weil ich habe es ja auch von den Norwegern und von Renato mehr oder weniger empfohlen bekommen. Und Italiener sind ja da schon lange im Trainingslager. Aber irgendwie so in meiner deutschen Wahrnehmung war das bis vor 2-3 Jahren irgendwie nie so richtig drin. Ist im Sommer auf jeden Fall ist wunderschön.
Ja, wir haben ja logischerweise schon zumindest so einen ersten ganz kleinen Eindruck gekriegt, wie die Trainings so funktioniert haben, weil wir ja die Triathlon-Wettbewerbe schon gesehen haben. Ja, da ist ja zumindest am Ende mit dem 10-Kilometer-Lauf schon mal so eine Idee entstanden, wo es denn hingehen könnte. Und da hat der Christian Blumenfeld, einer der Norweger, schon richtig abgefackelt. Deshalb bin ich sehr gespannt auf die Ingebrigtsens, ja, die natürlich richtig zeigen wollen, wo es lang geht, also auch den afrikanischen Läufern zeigen wollen, wo es lang geht. Wir bereiten uns jetzt ja so langsam auf die Leichtathletik vor. Die fängt ja am Freitag, also wenn wir veröffentlichen, an mit den ersten Vorläufen und 10.000 Meter Männer, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und dann kommt ja schon relativ zügig auch der Marathon der Frauen. Wir haben ja eine große Diskussion bei den letzten Weltmeisterschaften geführt, die jetzt 2 Jahre her sind. Ich muss jetzt immer wieder überlegen, weil das ist ja alles
verschoben.
Ja, wir haben ja letzte Woche mit Dan Lorang, wenn ihr, liebe Leute zu Hause, euch das nochmal anhören wollt, das ist echt super spannend gewesen, was er halt über Hitze erzählt hat. So, wenn wir jetzt hier nach Tokio schauen, das war jetzt ja durch Corona so überdeckt, das Thema. Aber Hitze ist natürlich hier ein viel intensiveres Thema für alles, was mit Laufen und draußen zu tun hat. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit Doha, weil da war ja alles, was im Stadion war, klimatisiert.
Der Stadion war schön. In Doha, das waren Laborbedingungen. Also das, was wir hier vorfinden, das ist ein ganz anderes Kaliber. Und das wurde ja in Doha auch immer gesagt, ja, wartet mal auf Tokio. Das ist genauso kaum vorstellbar, dass man in der Hitze laufen kann. Wollen wir hoffen, dass die Marathonläufer oben in Sapporo ein bisschen Glück haben mit dem Wetter. Ne? Da war ja auch vor 2 Wochen die heißeste Temperatur seit 20 Jahren.
Und wir hatten ja in den letzten Tagen hier zumindest eine Taifunwarnung. Also es hat jetzt mal ein bisschen geregnet. Der Hamburger würde sagen, war herrliches Sommerwetter. Aber es war vor allen Dingen windig, ja, also richtig windig. Da bin ich sehr gespannt. Wir gehen heute zum ersten Mal ins Stadion und schauen uns das dann da an, wie sich das darstellt. Aber auch in Sapporo, wenn da ein Sturm irgendwo auf dem Meer rund um Japan rumtobt, dann kannst du da auch richtig Wind haben, logischerweise. Also die Straßenwettbewerbe werden nochmal eine ganz, ganz spannende Geschichte. Die sind allerdings auch ziemlich früh am Morgen angesetzt, sodass man hofft, dass es da nicht ganz so heiß ist. Aber ich finde es schon auch extrem schön. Ja? Also das wird eine ganz andere Herausforderung für die Läuferinnen und Läufer.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Unbedingt der beste Läufer.
Ja? Also die Frage wäre jetzt quasi, ich meine, das ist ja für nicht nur für mich, der jetzt ja hier in Deutschland ist, sondern bestimmt für alle, die ja zuhören, eine super spannende Einschätzung von euch, denke ich mal. Weil ich meine, okay, wir haben es jetzt ja gehört, ihr dürft leider, habt sehr eingeschränkten Bewegungsfreiraum, sage ich jetzt mal. Ihr könnt jetzt nicht draußen laufen gehen. Das wäre sicherlich nochmal spannender, so ein bisschen dieses Feeling auch zu bekommen. Aber ihr könnt schon rausgehen. Ihr müsst nicht nur Hotel, Shuttle und hier dieses Media Center sein. Oder dürft ihr schon irgendwie in so eine Art Innenhof oder dürft ihr euch nicht... Ah, okay, ich sehe schon, ihr dürft euch nicht bewegen.
Wir schmunzeln da.
Es ist so ähnlich wie Freigang in der Einzelhaft.
Okay.
Also tatsächlich sind die Bewegungsradien relativ klar definiert vorher. Man darf halt das Hotel verlassen und nach links 50 Meter zum Supermarkt gehen und nach rechts 50 Meter zum Supermarkt. Und dann muss man aber eigentlich schon wieder zurück im Hotel sein. Man darf eigentlich nur das Hotel für eine Viertelstunde verlassen.
Okay.
Das wird protokolliert. Und dann muss man sich in einen bestimmten Bus reinsetzen und kann halt in das Olympiagelände fahren. Das Olympiagelende ist in einem Messegebiet. Okay. Das ist alles sehr, sehr groß und weitläufig. Also bis man, auch das kann man bei Frank in der Insta-Story jeden Tag nachschauen. Also bis man vom Busausstieg in unseren Redaktionsräumen ist, sind...
5 Minuten. 5 Minuten Fußweg, stramm gehen.
Ja, stramm gehen. Da kann man auch joggen gehen. Also es gibt Kollegen, die jetzt hier um das Messegebäude, in dem unsere Studios drin sind, rumgejoggt sind.
Echt jetzt?
Ja, heute Morgen.
Ja, los. Ja. Darf man das oder soll man das nicht?
I don't know.
Oh Mann. Du bringst mich auf echt doofe Gedanken.
Ja, also weil ich habe tatsächlich auch schon überlegt, wie gesagt, wir gehen heute das erste Mal zum Stadion, um da halt zu proben und alle Facilities anzugucken. Ob man da nicht einfach mal abends zur Zeit, an der auch die Wettkämpfe dann stattfinden, einfach mal zweimal ums Stadion rumherum rennt, damit man mal eine Idee
genau
hat. Ja, weil es war jetzt in den 3 Tagen, die ich bis jetzt hier bin, 3-mal völlig unterschiedliches Wetter. Ein Abend war so eher ein lauschiger Sommerabend mit angenehmen Temperaturen, vielleicht so 25, 26 Grad, auch nicht so schwül. Dann gestern Regen und da war es dann schon richtig suppig. Und heute ist es heiß, aber trotzdem schwül. Du bist schon ein bisschen länger hier. Du hast schon.
Ja, ich habe heute meinen 8. Tag und ich denke gerade, weil du vom Stadion erzählst, also ich mache ja immer beim Journalistenrennen mit. 800 Meter. Aha. Und da habe ich ja wie immer eine 2:19 gelaufen. Im ersten Lauf habe ich gedacht, so, jetzt habe ich die ganzen alten Säcke da schön abgesägt. Ja, der Sieger im Journalistenlauf ist leider über 800 Meter nach 1:58 gelaufen. Puh. War wohl nix. Mit dem Busemannschen 800 Meter Sieg.
Gut, da sind natürlich auch ein paar Kanonen dabei. Die sind aber, glaube ich, gar nicht mitgelaufen. Ne? Steve Orwell, Steve Graham und so weiter. Ja.
Das sind die ganzen Experten, ne? die letztes Jahr ihre Karriere beendet haben. Aber ich meine, gut, mit Corona geht das alles nicht. Ne? Ja. Wir müssen dann eben gucken, wie wir hier eher so ein bisschen Bewegung in die müden Knochen kriegen.
Ja, aber so sieht das aus. Und es würde mich trotzdem interessieren, weil das ist natürlich auch für uns schwer zu kommentieren nachher, wenn du nicht das mal erlebt hast, wie tatsächlich die klimatischen Bedingungen sind. Was macht das bei einem 5.000-Meter-Lauf, 10.000-Meter-Lauf im Stadion? Ja, das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man das in Deutschland im Sommer macht. Das ist einfach nicht zu vergleichen.
Ja, das habe ich ja mal in Doha. Ne? In Doha bin ich in der Mittagshitze um 12 Uhr rausgegangen, war da joggen, um das einfach mal auszuprobieren, was das so bedeutet. Du warst auch unterwegs, ne?
Ja. Aber morgens früh.
Ja, aber unglaublich. Also wenn man vor eine Wand rennt, ne? Also wenn man in der Sauna irgendwie Leibesertüchtigung betreibt, keine gute Idee. Und ihr müsst da in den klimatischen Bedingungen Topleistung abliefern. Ist schon eine Herausforderung.
Wahnsinn, ja.
Was hast du, Philipp, bis jetzt gehört von den deutschen Läuferinnen und Läufern? Es gibt ja ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen, ja, weil Hendrik Pfeiffer war jetzt ja relativ lange in Kenia, ist jetzt wieder runtergekommen, macht gestern, glaube ich, seine letzte Einheit, ja. Auch was aus der Abteilung, das muss man dringend mal gemacht haben. 6, 5, 4, 3, 2.
1.
In Race Pace, also Kilometer.
Ach so, in Race Pace. Genau. Das habe ich früher auch gemacht.
Mit 500 Metern Trabpause.
Ist auch mit Sicherheit eine sehr schnelle Gesamtzeit, die da am Ende bei rauskommt, weil natürlich Trabpause verhältnismäßig kurz ist zu den Belastungen. Es gab eine Einheit, die Trainingsgruppe in Wattenscheid relativ häufig, also was heißt häufig, aber in der Vorbereitung auf den Marathon schon häufiger macht. Ich glaube, dass Amanal und Hendrik vermutlich beide die gleiche Einheit gemacht haben.
Die zusammen?
Genau, die sind noch in Herxheim. Das ist so ein relativ großes Reha-Zentrum, sag ich mal. Und der Besitzer, dessen Namen mir leider gerade entfallen ist, aber der wohl auch ehemaliger Hindernisläufer ist, wie ich weiß, von Jonas Koller. Großer Lauffan. Und ich glaube, die hatten irgendwie jetzt die Möglichkeit, da quasi direkt von Kenia da noch mal ein paar Tage zu sein, bevor sie dann nach Tokio fliegen. Und
Sapporo.
Die fliegen direkt nach Sapporo, das ist natürlich vollkommen korrekt. Ich glaube, die werden relativ kurzfristig wahrscheinlich eher anreisen, bin da aber, das ist jetzt auch bei mir Fischen im Trüben, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass es da wirklich sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Wir haben das in der letzten Folge mit Dan Lorang ja besprochen, der durchaus dafür plädiert hat, gerade bei Ausdauerwettbewerben nicht so kurzfristig anzureisen, weil er meinte, dass diese klimatischen Gegebenheiten vor Ort, gerade durch die Luftfeuchte, hier sich eigentlich nicht simulieren lassen in Europa. Auch wenn es hier warm ist, ist das vom Feeling her was ganz anderes. Und ich weiß zum Beispiel, dass Sondre und Renato, die sind vorgestern aus Norwegen schon hingeflogen, haben ja einen gleichen Zeitplan, also logischerweise einen Marathon zu laufen. Das heißt, die wollen wohl 2 Wochen vor Ort noch sein. Ich meine, es steht ja dann mehr oder weniger nicht mehr so viel auf dem Trainingsplan für die Marathonläufer, Tapering. Trotzdem ist es, glaube ich, ein Unterschied, ob du dann halt diese vielleicht 10 Tage, 2 Wochen vor Ort einfach hast, um den Körper darauf einzustellen. Und andere versuchen das, glaube ich, mit einer sehr kurzen Anreise. Ich glaube, dass ich das bei Gesa Felicitas Krause irgendwo gelesen hatte, dass die, glaube ich, nur 2 Tage oder 3 Tage vorher kommen möchte. Also, wenn sie damit natürlich gute Erfahrungen gemacht hat, ist das logischerweise auch natürlich total legitim. Aber für die langen Ausdauergeschichten, glaube ich, so wäre es bei mir, glaube ich, auch eher, wäre es, glaube ich, gut, 10 Tage, 2 Wochen vorher mal da zu sein.
Aber jetzt habe ich mal eine Frage, ne? Wenn du sagst, sie kommt 3-4 Tage vorher an und dann mit diesem Höhenloch.
Ist ein guter Punkt. Ich weiß nicht, ob Gesa aus Davos vorher noch mal runterfährt nach Frankfurt.
Nein, ich glaube nicht.
Dann wäre 3-4 Tage.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, nein. Ich glaube, sie geht gar nicht mehr nach Deutschland
zurück. Ach krass, okay. Ja, dann wäre 3-4 Tage so das Maximum eigentlich, was man so sagt, was sinnvoll ist sozusagen. Dann müsste sie ja praktisch wirklich einen Tag, 2 Tage vor ihrem Vorlauf da sein. Ich weiß nicht, wie viel Abstand haben wir denn zwischen den Vorläufen und den Finals bei den Hindernisrennen?
Also sie hat eine sehr, sehr spannende olympische Zeitplanung. Also sie kommt halt wirklich sehr relativ kurz vorher an, hat dann ihren Vorlauf, auch wirklich ohne dann ja Jetlag-Umstellung, ja, weil wir haben ja auch noch 7 Stunden Zeitverschiebung nach Tokio. Dann hat sie am darauffolgenden Tag Geburtstag.
Okay.
Und dann mit einem Tag Abstand eben zum Vorlauf das dritte olympische Finale in Folge.
Okay, aber gut, sie hat ja Ahnung.
Also ja.
Sie weiß ja, was sie macht. Ne?
Davon gehe ich echt auch
das
mal
aus. Das wird alles erprobt sein.
Ist natürlich auch eine andere Geschichte als die Frauen, die ja um Katja Heinig am Wochenende schon ihren Marathon haben. Ja, das wird ja dann das erste große Ding werden. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Katja hat ja einen anderen Weg gewählt über ihre sehr guten Kontakte ihrer Mutter ja nach Japan hin. Hat sie ja hier schon Halbmarathon gemacht in Sapporo und ist da auch sehr gut gelaufen. Also ich bin wirklich gespannt, also die deutschen Marathonläuferinnen und Läufer, was die so dahin zaubern, weil wir haben schon darüber gesprochen, Frank und ich. Wir wollen jetzt nicht auf die Generationen davor allzu sehr schimpfen, aber es macht schon Spaß, wenn da wieder was passiert und da wirklich auch leistungs- und konkurrenzfähige Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sind beim Marathon. Ne?
Absolut, ja.
Ja, gerade zum Leidwesen von Philipp, ne?
In dem Fall,
das ist
im
halt
aktuellen
Scheiß.
Fall ja. Auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem sagen, dass die Entwicklung auf jeden Fall erfreulich ist, weil es gab Jahre, da war wenig los. Ich glaube, selbst Rio waren ja Julian und ich die ersten Männer seit 2000 oder sowas.
Länger.
Oder noch länger, ja.
Da muss man sich mal vorstellen.
Wahnsinn. Und da waren wir, na gut, es gab vier, muss man sagen, bei den Männern, die qualifiziert waren. Arne Gabius musste leider dann verletzungsbedingt absagen. Auch Hendrik war damals ja theoretisch schon qualifiziert, musste dann auch aufgrund seiner Achillessehnenverletzung absagen. Aber diesmal ist es ja so, dass es wirklich, also auch im Vorfeld, das hatten wir auch hier im Podcast schon häufiger thematisiert, sowohl bei den Damen als auch bei den Männern ja wirklich auch spannende Qualifikationswettbewerbe waren, die sie dann irgendwie über eineinhalb Jahre mehr oder weniger erstreckt haben. Ja, zu meinem Leidwesen, aber ich glaube generell für den Sport auf jeden Fall sinnvoll und schürt ja auch wieder ein bisschen mehr Spannung und Vorfreude auf alles, was vielleicht auch dann die Jahre danach noch kommt. Nächstes Jahr Heimeuropameisterschaft in München wird sicherlich auch für alle Beteiligten, nicht nur für die Marathonläufer, wieder ein absolutes Highlight sein aus Deutschland.
Und was ich ja auch ganz spannend finde, weil Olympiasieger war er ja schon und sonst ja auch eigentlich alles erreicht. Eliud Kipchoge gibt sich das ja auch hier. Ja, also er sagt ja nicht, okay, ich suche es mir aus, wo ich jetzt nochmal wieder einen Haufen Geld verdienen gehe im Herbst, sondern er läuft hier.
Na, ja,
das ist auch eine coole Geschichte.
Kann ich einhaken?
Aber er sagt, für mich ist es das Größte überhaupt, laufen zu.
Also er läuft Tokio. Er läuft Tokio, aber ich das mit dem Geld verdienen wird nicht ganz außer Acht gelassen vom Management. Ich habe, sag mal, gut informierte Gerüchte gehört, dass nach Tokio noch ein guter Zahltag ansteht, sage ich jetzt mal.
Verstehe.
In einer großen
aber
Metropole an der Ostküste.
Er besteht darauf, dass du da auch startest.
Nee, nicht da. Das ist zu knapp. Für ihn wird es zu knapp sein wahrscheinlich, aber es wird eine große, sehr auch viel besungene Metropole vermutlich an der Ostküste der USA sein.
Ich versuche jetzt gerade den Schlager mit Boston drin herauszufinden. Komm nicht drauf. Ja, das könnte natürlich passen. Ne? Traditionell erstes Novemberwochenende.
Ja.
Das passt dann so einigermaßen hin. Aber ich bin trotzdem super gespannt, ja, weil
ja.
Er war ja sehr, sehr lange ungeschlagen, ist dann in London letztes Jahr ja doch. Da hat er schon einen gekriegt, ja, weil da war er, glaube ich, auch selber überrascht, dass dann gleich mehrere Leute an ihm vorbeigelaufen sind. Und dann zu sagen, okay, ich laufe nochmal Olympia, ist schon cool. Ja.
Voll.
Weil das musst du ja nicht machen als Marathonläufer. Du kannst ja sagen, okay, was ist das wert? Ja, da in der Hitze eine Zeit laufen geht nicht, ging in Rio auch nicht, aber da wollte er Olympiasieger werden.
Aber wenn du einen draufkriegst, dann doch erst recht, oder? Dann lässt du doch nicht auf dir sitzen.
Ja, aber dann kannst du ja sagen, okay, dann laufe ich halt, keine Ahnung, einen weiteren Hochgeschwindigkeitsmarathon in Berlin oder versuchst halt dann eben in New York mal, was ja auch Bucketlist für
also was,
jeden ist, mal gelaufen zu sein.
Was, glaube ich, schon spannend wird, ist, ich bin nicht der Überzeugung, dass Eliud untouchable ist hier in Tokio. Also ich glaube, aus einer strategischen Erwägung raus ist es, finde ich, sogar eher ein ungewöhnlicher Move. Weil ich glaube, er ist mit Sicherheit so angreifbar wie wahrscheinlich nie in den letzten 5 Jahren.
Davon gehen alle aus.
Ja, ich weiß,
genau.
Aber...
Nach London. Das ist genau der Punkt.
Genau.
Seit London denken alle, Jetzt haben
wir. Der wird sicherlich in einer sehr guten Verfassung an der Startlinie stehen, sonst würde er wahrscheinlich dieses Rennen nicht machen, zumal er ja dann offensichtlich die Option auf ein späteres Rennen hat. Er rechnet sich, glaube ich, schon aus, dass er sich da so eine Legacy quasi natürlich erarbeitet. Wenn er zweimal Gold gewinnt, dann ist er natürlich irgendwie, weiß gar nicht, gab es im Männermarathon, glaube ich, nicht das zwei.
Ja, klar, Bikila.
Okay, ist aber schon ein paar Jährchen her, natürlich. Ne?
Ja, da erinnern sich nur die ganz alten noch dran.
Genau, aber was ich damit sagen will, ist, die Rennen, die er zuletzt dominiert hat, zwischen Rio und bis London, wo er dann das erste Mal wieder geschlagen wurde, waren ja meistens Rennen, die extrem auf ihn zugeschnitten waren. Also es waren ja immer Rennen, es ging um Weltrekord, gut, er hat die Form dafür gehabt und es gab dann Pacemaker, die auf seine Marschroute, auf sein Ding ausgerichtet waren. Und das ist ja alles einerseits ja auch hilfreich für ihn, wenn du weißt, du hast eine gute Form und alle sind da, um dich zu unterstützen und er lässt die anderen alle irgendwo hinter sich zurück. Aber gerade in Tokio wird es ja sehr spannend werden, wie wird das Rennen angegangen. Also sagt man, okay, es ist warm und drückend und schwül und es wird jetzt irgendwie die ersten 20 Kilometer Halbmarathon wird mal gejoggt und dann wird geguckt, oder, weil es gibt ja jetzt wirklich sehr viele aus den letzten, sagen wir mal, 18 Monaten, die ja auch sehr, sehr gute Zeiten gelaufen sind. Hier, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber auch in Mailand dieses Frühjahr, eine 202 von dem Kollegen aus Kenia, das sind ja wirklich Leute, die sind noch relativ unbekannt, junge Wilde im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube nicht, dass die da sagen, okay, wenn wir die ersten, weiß ich nicht, ersten halben Halbmarathon irgendwie mal locker angehen. Ich glaube nicht, dass da alles nach Eliots, ja, wie soll ich sagen, Plan vielleicht laufen wird. Und deswegen wird das für mich eines der absoluten Highlights, was zumindest aus der Leichtathletik ansteht, zu gucken, ob er sich den jungen Wilden da noch erwehren kann.
Also erstmal freue ich mich da auch schon drauf, weil das ist der letzte Tag, den wir dann hier haben. Ja, das ist der letzte Sonntag der Veranstaltung, ist auch der letzte große Wettbewerb vor der Abschlussfeier, aber morgens um 7 freundlicherweise, also Ortszeit Sapporo dann. Aber das ist ja dann auch ein Rennen logischerweise ohne Tempomacher.
Genau.
Und ich glaube, die tun ihm dann einen Gefallen, wenn sie die jungen Wilden spielen und lostoben.
Das, ja, also ich sag mal so, er wird wahrscheinlich mit seiner Routine und Erfahrung, die er natürlich hat, und wahrscheinlich auch mit den Hinweisen, die ihm Patrick Sang vorher gegeben hat, für sich ja schon irgendwie einen Masterplan im Hinterkopf haben. Und ich glaube auch, dass bei den Bedingungen wahrscheinlich nicht so viele Ausreißer irgendwie wahrscheinlich gut davon kommen. Aber andererseits ist bei Eliot natürlich auch das Problem. Ich glaube, auf die letzten 5 Kilometer, wenn es ein taktisches Rennen wird, mit seinem inzwischen doch jetzt auch, also er ist noch nicht alt, aber ich glaube, wie alt ist Eliot? 38, 39? Ja, würde ich jetzt vielleicht an seiner Stelle auch nicht unbedingt drauf ankommen lassen. Also ich glaube schon, dass er die Entscheidung so im letzten Drittel oder letzten Viertel vielleicht schon frühzeitig versuchen sollte zu erzwingen.
Ja, ich bin gerade dabei, hier so ein bisschen durchzuscrollen. Ne? Eins darfst du ja nicht vergessen, die Japaner.
Oh ja.
Haben natürlich maximale Vorbereitungen gemacht für diese Veranstaltung. Ja. Ja, und auch die japanischen Männer sind schon sehr, sehr gute Zeiten gelaufen.
Absolut.
Die haben natürlich hier kein Problem mit den klimatischen Bedingungen. Die wissen, was auf sie zukommt. Ja, und die sind da, glaube ich, sicher 10% besser als irgendwo anders auf der Welt. Ich schätze die sehr hoch ein und ich glaube, dass die Eliot und den anderen Topläufern den Gefallen tun und Tempo geben.
Davon kann man ausgehen, weil die Japaner haben ja diese Mentalität auch so all in or nothing, gerade im Marathon auch, weil die auch wissen, wer dieses Ding, sagen wir mal jetzt nicht gewinnt, aber eine Medaille gewinnt, da wirst du, glaube ich, zur lebenden Legende in Japan. Und da wird dir wahrscheinlich die nächste Statue irgendwo gebaut, auch alleine deshalb, weil das Marathon ja natürlich so Fußballvergleich bei uns ist quasi. Also die werden mit Sicherheit bis in die Haarspitzen motiviert, aber auch vorbereitet sein. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, der nicht zu unterschätzen sein dürfte.
Was hat denn dein Trainingspartner Sondermoen gesagt? Warum machst du das dann? Wenn du weißt, dass da wirklich Lelisa de Sisa, Eliot Kipchoge, Kiprotic, gut, der ist jetzt nicht mehr ganz so gut, aber Olympiasieger in London geworden und so weiter. Mit was für einer Motivation gehst du dann da rein, bester Europäer werden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Sportlergehen ist ja immer so, dass jeder denkt, man kommt irgendwie gegen die anderen vielleicht besser mit den Bedingungen zurecht oder das Training war irgendwie zielgerichteter für das, was einen erwartet. Das ist ja, glaube ich, immer die Mentalität, die einen da irgendwie antreibt. bei Sondre weiß ich nicht genau, was die konkrete Zielsetzung ist, aber ich würde ihm in einem smart gelaufenen Rennen, das ist, glaube ich, das, was Renato ihm versucht hat, die Tage vorher noch mitzugeben. Er hat gesagt, es ist scheißegal, was die ganz vorne machen. Das ist nicht der Platz, wo du auf der ersten Hälfte sein solltest. Aber ich bin mal gespannt, ob er sich daran halten kann, weil er ist natürlich auch jemand, der extrem kompetitiv ist. Was heißt, er hat halt manchmal auch vielleicht den Hang dazu, sich mit den Top-Leuten ganz vorne irgendwie schon auf der ersten Hälfte zu battlen. Und das ist, glaube ich, in dem Fall für Leute, die eine PB vielleicht von 2,5, 2,6, 2,7 haben, wahrscheinlich nicht die richtige Herangehensweise bei den Bedingungen, sondern eher zu schauen, dass man versucht, die erste Hälfte so kraftsparend wie möglich zu überstehen und dann auf der zweiten Hälfte einsammelt. Und dann würde ich auch einem Sondre, wenn er die Form hat, die er zuletzt im Training gezeigt hat, durchaus zutrauen, dass er auch im Bereich von Top 10 laufen kann. Warum nicht? Also von den Vorleistungen, also von seiner Bestleistung her, ist das, denke ich, auf jeden Fall machbar. Aber ich glaube auch, dass man da natürlich schauen muss, wie man halt die erste Hälfte überstehen kann. Also idealerweise noch mit Kontakt im weitesten Sinne irgendwie oder nicht komplett abgerissen irgendwie zur Spitze, aber vielleicht ist auch nicht mit den Leuten, die meinen, sie müssen vorne Fahrtspiel machen. Die wird es geben.
Das ist auch eine sehr, sehr schöne Idee. Ja, aber es gibt ja tatsächlich solche Verrücktheiten. Dafür sind die Japaner tatsächlich auch ein bisschen prädestiniert. Ja, ihr könnt noch mal nachschauen. Wir haben ja über die japanische Art des Trainings, also die sehr spezielle Art des Trainings, auch eine Folge gemacht. Schreiben wir noch mal in die Shownotes, welche das genau war. Das ist nämlich eine spannende Herangehensweise. Und Philipp, vielleicht noch mal aus deiner Einschätzung. Richard Ringer hat ja zuletzt wirklich einen hervorragenden Eindruck hinterlassen, wenn du mich fragst. Ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser als Amanal Petros, der aber ja den deutschen Rekord im Moment hält in dem Quali-Rennen, bei dem du ja dabei warst, auch gelaufen, plus Hendrik Pfeiffer. Das ist natürlich schon auch eine coole Aufstellung. Würdest du denen eher raten, macht zusammen eine Gruppe auf? Da werden sich dann schon genug andere Europäer dazugesellen.
Ich glaube, es ist immer so ein bisschen schwierig, glaube ich, dadurch. Also klar, natürlich starten alle sozusagen für Deutschland und irgendwie werden sie sicherlich auch mit einem Bundestrainer oder mit in dem Fall Katrin Dürr-Reinig als Bundestrainerin wahrscheinlich irgendeine Art von Plan im Vorfeld besprechen. Aber jeder von denen hat natürlich auch einen Heimtrainer, beziehungsweise in dem Fall Hendrik und Amanal den gleichen Heimtrainer mit Tono Kirschbaum. Ob man da so eine Team-Order machen kann und ob das vielleicht auch Sinn macht, ist für mich jetzt von außen schwer zu sagen, weil ich nicht weiß, inwiefern die leistungsmäßig vielleicht auf irgendwie einem Level sind. Ich gehe schon davon aus, dass man in so einem Rennen, wenn es die Situation erfordert oder ergibt, dass man sich natürlich gegenseitig unterstützt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ob man von vornherein so eine Art gemeinsame Marschroute plant, kann ich schwer einschätzen. Ich gebe dir auf jeden Fall recht. Richard, fand ich, hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Nicht nur, was das Rennen anbelangt, was er im Frühjahr in Italien gemacht hat, in Siena mit der 208. Das war ja schon mal alleine deshalb sehr stark, weil er das ja auch sehr progressiv gelaufen ist. Was man aber auch nicht vergessen darf, das ist ein bisschen untergegangen. Er ist ja dann nur wenige Wochen oder zwei Monate später, meine ich, in Holland mal wieder auf der Bahn unterwegs gewesen und ist da auch mit jetzt nicht so viel Schonzeit nach dem Marathon zumindest noch unter 28 gelaufen. Ich glaube 27, 54, 55, was ja auch eine sehr, sehr ordentliche Zeit ist, muss man mal sagen, für einen Marathonläufer. Insofern glaube ich, dass der auf jeden Fall fit ist und war ja zuletzt auch, glaube ich, 5, 6 Wochen noch in St. Moritz. Da hast du ja auch die Möglichkeit, dass du nach Chiavenna runterfahren kannst in einer Dreiviertelstunde, um gewisse Kerneinheiten auch in der Hitze zu machen. Wie gesagt, Amanal und Hendrik waren sehr lange in Kenia. Was man da so gesehen hat auf den sozialen oder in den sozialen Medien, sah auf jeden Fall auch sehr vielversprechend aus. Also ich glaube, fit sind die alle. Die Frage wird sicherlich eher sein, da kenne ich jetzt die individuellen Anreisepläne nicht, wie man, glaube ich, mit den doch noch mal ein bisschen veränderten Bedingungen vor Ort auch dann zurechtkommen wird.
Ja, das ist ja das eine, aber du musst natürlich auch mit der Hitze umgehen.
Genau. Ne?
Also ich glaube, alle drei haben nicht so große Probleme mit der Hitze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also zumindest hat man Hendrik Pfeiffer ja in Kenia praktisch ausschließlich mit freiem Oberkörper laufen sehen. Und auch in sehr großen, sehr schnellen Gruppen, wenn ich das
stimmt.
So verfolgt habe. Also der macht den auch sehr ausgeschlafenen Eindruck, das ist gar keine Frage. Aber am Ende wird es natürlich dann auch sein, du stehst morgens auf und rennst los und dann sagst du, ja, geht oder geht nicht.
Ne? Genau, genau. Ja, also ich bin nicht sicher. Gut, doch, die werden ja immer, die werden direkt nach Sapporo einreisen. Da gibt es dann wahrscheinlich gar keinen Zwischentrainingscamp, Vorcamp, oder? Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, wie da die Gegebenheiten sind. Die werden Tokio nie sehen, außer vielleicht den Flughafen kurz mal, oder?
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die in Shibetsu vorher. Ah. Also hast du die Option, nach Shibetsu zu gehen vorher? Okay. Ob du das dann wahrnimmst oder nicht, ist dann deine persönliche Entscheidung. Und dann gehst du nach Sapporo. Nee, die werden gar nicht hier sein. Und danach ist es ja auch so, die Romantik olympischer Spiele, die ihr beiden ja genießen durftet, die ist diesmal ja nicht da für Sportlerinnen und Sportler. Die müssen nämlich spätestens 2 Tage nach ihrem Wettbewerb abreisen.
Ah, okay, wow. Das heißt aber auch, die Leute aus Sapporo werden logischerweise auch keine Abschlussfeier haben, ne? Weil die werden ja wohl kaum nach ihrem Rennen noch rechtzeitig nach Tokio fliegen können.
Schaffen könntest du das. Okay.
Aber ist nicht gewollt, sagen wir mal so.
Ist, glaube ich, jetzt nicht gewollt, nee, aber sagen wir mal, wenn du das jetzt ganz dringend wolltest, dann ist das vielleicht sogar möglich, dass du hierher fliegst und dann von der Bubble in die Bubble, das könnte eventuell gehen, ne? Dann werfen wir doch noch einen Blick auf die Frauen mit Mela Kieta, Katla Heinig und jetzt müssen wir mal eben legen, Deborah Schönefeld.
Richtig, ne? Genau.
Das ist ja auch eine spannende Konstellation. Melas habe ich jetzt keine Wettkampfresultate mehr gesehen in den letzten Wochen, deshalb bin ich da sehr gespannt. Aber das Feld ist natürlich angeführt von Bridget Kosgei. Vom Allerfeinsten.
2,14, bei den Frauen. Oder?
Das hoch. Ja, genau sowas. Und das ist ja auch tatsächlich so, dass die in der Masse sehr selten in dieser Qualität aufeinandertreffen. Ja. Weil normalerweise ist ja so, dass das Top-Top-Feld der Marathonläuferinnen der Welt ja eher auf mehrere Marathons im Herbst verteilt wird.
Richtig.
So, hier treffen die tatsächlich alle aufeinander. Mit den besonderen Bedingungen und dann. Boom. Ja, in Doha war es so ein Ausscheidungsrennen. Bist du da nachts mal hingegangen? Oder?
Nee. Ich habe es dann eben immer nur in den Zusammenfassungen gelesen und gesehen, was das da für ein Kampf war. Aber hier spitzt sich das ja dann doch zu.
Ja, das ist schon sehr spannend. Und Philipp, du warst ja jetzt mit der israelischen Mannschaft da zusammen oben mit Lorna Salpeter, die ja auch in Dubai sehr lange das Tempo gemacht hat, in Doha. Sehr lange das Tempo gemacht hat. Also deshalb bin ich da auch gespannt, wie sich das bei den Frauen entwickelt. Denn nochmal, das ist so ein Who is Who der aktuellen Marathon-Weltklasse. Da wird es auch für die deutschen Frauen nicht schwer, sich überhaupt irgendwo halbwegs vernünftig einzusortieren. Ja? Weil du willst ja nicht alleine laufen, möglicherweise.
Ne? Richtig. Also zu Lorna Salpeter, da kann ich auf jeden Fall sagen, dass die fit ist. Die waren dem einen besagten Leistungstest, Laktattest mit dabei, wo ja auch Julian Wanders und ich in Turin waren, hat auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Das kann ich schon mal sagen, auch wenn man die sonst, wir haben auch 1-2 lockere Läufe zusammen gemacht, sag mal so 4er Schnitt in der Höhe ist für die jetzt auch kein Problem. Ansonsten finde ich aus deutscher Sicht ist ein bisschen schwer einzuschätzen, was Milad Kieta anbelangt. Klar, die hat vor allem ja im letzten, das dürfen wir nicht vergessen, im letzten Herbst bei der Halbmarathon-WM ja auf jeden Fall brilliert. Seitdem ist aber jetzt, war es irgendwie dann mit, gab es ja diese Sache mit Corona und wie auch immer nach der Rückreise und weiß man nicht so genau, wie das dann war oder nicht war. Sie ist im Frühjahr dann, glaube ich, ja nicht mehr in Erscheinung getreten. Zumindest habe ich nichts mehr auf dem Schirm.
Nee, sie wollte ja eigentlich noch mal einen Halbmarathon laufen, ist aber nicht
angetreten. Ist nicht angetreten, genau. Das sind natürlich dann schon 1-2 Fragezeichen, die man da natürlich direkt hat. Und die ist jetzt, weiß ich gar nicht, ob sie auf Social Media ist. Auf jeden Fall findet man nichts. Also da wäre das wirklich Fischen im Trüben. Ich habe keine Ahnung, ob die fit ist oder nicht fit ist oder wie da die Vorbereitung lief. Das wird für euch, denke ich mal, in den Vorgesprächen, habt ihr die dann digital?
Ja, ist aber nicht so. Ist nicht ganz unser Fokus, weil das Rennen ist beim ZDF. Ah. Wir wechseln uns ja mit dem ZDF ab. Ja, deshalb ist mein Fokus ein Hauch mehr bei den Männern.
Bei den Männerinnen, ja.
Ja, jetzt könnten wir ja sagen, ja, deshalb hatten wir ja mit Richard schon mal hier bei uns im Podcast gesprochen, damit ich schon mal weiß, was da Tango
genau.
ist.
Genau.
Schlau, oder?
Vorgespräch im Podcast. Nee, und was die anderen Mädels anbelangt, da weiß ich nur, dass Deborah ja relativ lange auch in St. Moritz war, wo sich eben Richard aufgehalten hat. Und ich glaube, ein großer Teil des deutschen Mittel- und Langstreckenlaufteams waren ja da gemeinsam, soweit ich das gesehen hatte. Und Katar Heinek hat so ein bisschen eigenen Weg gewählt. Die sind im Sommer ganz gerne in Livigno. Das ist zwar nicht weit weg von St. Moritz, quasi eine italienische Enklave dort, wohl auch mit einem ganz neuen Stadion, und hat sich da mehrere Wochen vorbereitet. Die wiederum war jetzt aber schon einige Wochen, glaube ich, wieder zu Hause in Frankfurt, was zumindest die Temperaturen anbelangt, sicherlich vielleicht auch nicht die schlechteste Idee war.
Absolut, ja. So, jetzt habe ich ein Problem mit meinem Akku, der gleich leer ist.
Ja, dann sollten wir schnell Ende finden. Gut
über eine Stunde, wie immer. Ja. Wir können euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir euch nächste Woche noch mal ein bisschen intensiver mitnehmen durch unsere Erlebnisse in der Leichtathletikwelt. Dann wissen Frank und ich eine Menge mehr, weil wir dann einige Tage Leichtathletik hinter uns haben. Vielleicht auch schon mal laufen waren, mal gucken. Ja, ob wir das hinkriegen und auf jeden Fall natürlich noch tiefere Einblicke in das Leichtathletik- und Laufgeschehen in Tokio haben, also in Tokio haben, nicht nur in Tokio und Sapporo. Und du, Philipp, erzählst dann sicher ein bisschen von deinem Laufen im Höhenloch.
Laufen im Höhenloch, ich bin schon gespannt, wie sich das am Wochenende anfühlen wird.
Ja, dann sagen wir, was heißt nochmal? Auf Wiedersehen auf Japanisch.
Tschüss.
Ja, sayonara.
Ne? Alles klar. Frank, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Euch eine gute Zeit in Tokio.
Ich danke euch.
Und dann sehen oder hören wir uns zumindest partiell auf jeden Fall natürlich wieder nächste Woche.
Genau, du hast jetzt den Tag noch vorher und den Friseurtermin.
Ist ja, nach sechs Wochen Trainingslager.
Ja, sinnlos.
wird Zeit für mich.
Euch wünschen wir aus Tokio viele Stunden vor dem Fernseher. Ja, immer wenn da oben rechts eine 1 ist, dann seid ihr richtig unterwegs und dann winken wir immer aus Tokio. Ja, viel Spaß euch und bis nächste Woche.
Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.